Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.
Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Raiffeisenbank Wels Bankgeflüster. Wie man hört, bin ich leider dieses Mal ein bisschen angeschlagen, aber das gehört leider auch dazu, ist gerade die Verkühlungszeit und habe mich ein bisschen mit einer Kehlkopfentzündung herumgeschlagen, aber ich denke, wir werden das auch so schaffen. Wir haben nämlich heute geballte Frauenpower, die wird, diese Sendung wird für unsere weiblichen Zuhörerinnen und auch für unsere Zuhörer etwas ganz Spannendes sein, was ganz Besonderes. Denn mir gegenüber sitzt jetzt die Chefredakteurin der Welt der Frauen, Sabine Kronberger. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir sind hier heute wieder im Bankgebäude der Raiffeisen Bank Wels, haben uns das hier ganz gemütlich gemacht. Sie leiten als Chefredakteurin ein Frauenmagazin, Welt der Frauen. Und für alle, die vielleicht dieses Magazin noch nicht kennen, wie ist jetzt diese Zeitung aufgebaut? Welche Themenschwerpunkte werden behandelt von Ihnen und Ihren Redakteurinnen? Oder gibt es vielleicht auch einen Redakteur?
Also mal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Welt der Frauen ist das älteste Frauenmagazin Österreichs. Wir sind im 77. Jahr, also wir haben ein reifes Alter. Und seit 1,5 Jahren darf ich die Geschicke als Chefredakteurin leiten. Und ja, es gibt, seit ich dabei bin, auch einen Mann. Weil ich der Überzeugung bin, wer Gleichstellung fordert, muss Gleichstellung auch leben. Und weil ich der Überzeugung bin und es auch aus Erfahrung weiß, dass diverse Teams einfach bessere Entscheidungen treffen und sich besser zielorientiert in die Zukunft bewegen. Welt der Frauen ist ein Frauenmagazin, das völlig abseits des Mainstreams sich bewegt. Also bei uns wird man keine Werbung für Ohrringe, Nagellack, Haarfarben oder die aktuellen Laufstegtrends aus Paris finden. Wir konzentrieren uns auf echte Frauenthemen und kreisen sie ein in einem christlichen Wertekontext. Was heißt das christlich? Das heißt nicht, dass wir auf jeder Seite mit einer frommen Geschichte über Jesus starten, sondern dass wir uns christlichen Werten verpflichtet haben. Das heißt, da geht es um Ehrenamt, da geht es um soziales Engagement, da geht es um Miteinander, da geht es um Nächstenliebe, da geht es um Aufeinanderschauen und sich auch nicht alleine lassen, wenn man mit ernsten Themen des Lebens befasst ist. Und natürlich auch die ernsten und echten Themen der Frauen. Wir schreiben nicht darüber, welches Rouge uns am besten passt. Das weiß jede selbstbewusste Frau ohnehin selber, ob sie es tragen möchte oder nicht. Wir schreiben darüber, wie es einem geht nach Verlusten, nach menschlichen Geschichten, nach einschneidenden Erlebnissen, wie das Leben sich gestalten kann und der Lebensweg einer Frau auch gestärkt werden kann. Und wir verstehen uns als gute Freundin, andererseits aber auch als Empowerment für Frauen. Das heißt, Partnerin, Unterstützerin von Frauen, die erfolgreich und zielstrebig ihren Weg gehen, die vielleicht auch noch da und dort diesen Schubs brauchen, um sich zu trauen und stark ihren Weg, so wie sie es möchten, im Leben zu gehen.
Das wären aber alles auch Themen, die ja die Herren eigentlich, die Männerwelt genauso interessieren würden, oder? Also Ihrer Erfahrung nach, wie zum Beispiel ein Artikel Mehr Leben, mehr Freude oder Warum sich meine innere Stimme manchmal täuscht, sind ja Artikel aus eurer Zeitung. Sind das jetzt eher nur Themen, die Frauen erreichen oder wie gesagt, habt ihr auch männliche Leser, weiß man das? Vielleicht auch heimlich.
Wir wissen das, also es gibt viele Leser, wo wir wissen, die sind schon reiferen Alters, die trauen sich das auch zugeben, dass sie Mitleser sind. Wir haben auch Männer, die haben es ganz direkt abonniert, weil sie sagen, das ist das beste Magazin, das ist am nächsten am Leben dran und da spüre ich tatsächlich meine Werte und das, was mir wichtig ist und auch, wie ich vielleicht meine Frau, meine Partnerin, meine Mutter, meine Freundin, meine Schwester besser verstehen kann. Und wir wissen im jüngeren Segment, dass sehr, sehr viele Ehemänner, Partner, Mitleser sind. Und von vielen Frauen wissen wir, dass die Männer meistens schon die Ersten sind, wenn der Postmann klingelt und das Magazin wird abgegeben, dass zuerst einmal der Ehemann liest und dann schon zu seiner Frau sagt, du, auf Seite 27 die Geschichte, die wird dich interessieren.
Super, sehr spannend. Eine weitere Frage, die mich sehr interessiert, funktioniert jetzt vielleicht auch der Frauenjournalismus etwas anders? Also werden die Artikel für Frauen anders aufbereitet? Gibt es da irgendwie Erfahrungswerte, Studien dazu vielleicht, dass Frauen vielleicht mehr oder weniger Statistiken wollen als die Männer oder die Recherche ist anders, längere Artikel oder kürzere, wie ist da der Zugang?
Also in unserem Segment ist immer ganz klar das Qualitätssegment. Wir sind eigentlich in Österreich das letzte Magazin, das auf einem derart hohen Qualitätslevel produziert. Das heißt, wenn ein Text bei uns in die Schleife kommt, das heißt durch die Korrekturen von der Chefredakteurin über den Chef vom Dienst hin zur Lektorin, zur Korrektorin, zur Textchefin, dann läuft das durch mehr als 7 Stufen, bis dieser Text tatsächlich auch veröffentlicht wird. Das heißt, wir legen enorm großen Wert auf Qualität und sagen auch, wenn unsere Leserin einen Fehler findet, dann kriegt sie eine Belohnung von mir. Und das ist in den 1,5 Jahren jetzt erst 2-mal vorgekommen. Da waren es Kleinigkeiten, aber dann machen wir das sehr gerne. Und zum anderen ist es so, ja, wir recherchieren schon ein bisschen anders. Wir recherchieren manchmal nicht nur in den Lösungen, also Problem und Lösung, sondern wir recherchieren auch, was ist der Weg bis dorthin? Wie hat sich der Weg gestaltet? Sei es jetzt nach Verlust eines Kindes, sei es jetzt mit Tod und Trauer umgehen, sei es jetzt mit Krankheit umgehen. Frauen wollen, speziell unsere Leserinnen, wollen mehr Tiefe. Sie wollen tiefer in das Thema eintauchen, sie wollen besser begründet, warum man dafür oder dagegen sein kann. Und sie wollen sich entweder darin finden in dem Text, dass sie sagen, da werde ich bestätigt, das weiß ich jetzt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Oder sie wollen ein bisschen aufgerüttelt werden und vielleicht auch Informationen und Wissenswertes daraus generieren. Das heißt, sie wollen sich durch unsere Artikel auch fortbilden und weiterbilden. Und das ist unser hoher Anspruch und das merken wir, das kommt sehr gut an.
Mhm. Und neben eurem Magazin, eurer Zeitung, habt ihr auch einen Podcast gegründet, Welt der Frauen-Podcast. Wie ergänzt sich jetzt dieses Format mit dem Magazin und wie entscheidet man dann, welche Themen behandeln wir auf Papier oder auditiv?
Also grundsätzlich versuchen wir, eine crossmediale Berichterstattung anzustreben. Das war mein großes Ziel, als ich das Ruder übernommen habe. Das heißt, wir bespielen sowohl die sozialen Medien, die Kanäle online. Wir bespielen einen Newsletter, der sehr erfolgreich ist und eine sehr hohe Öffnungsrate hat. Wir beschicken unsere Leserinnen immer wieder auch per WhatsApp. Wir können mit ihnen kommunizieren, in Verbindung treten oder wie wir es gerne sagen, in Beziehung treten und versuchen auf all diesen Kanälen unsere Themen unterzubringen bzw. zu informieren. Und wir haben gemerkt, auch ältere Leserinnen, die vielleicht am Anfang gesagt haben, Podcast, was ist das? Was tut man mit dem? Ist das ansteckend? Wozu brauche ich das auch noch? Ob Radio, dass die jetzt plötzlich schreiben, wann kommt endlich der nächste, Frau Chefredakteurin, weil ich habe einen Korb Wäsche und der gehört gebügelt und ich höre immer beim Bügeln. Und oder beim Laufen oder beim Nordic Walken oder was auch immer, so ich warte schon wieder. Das heißt, wir ziehen einfach die Themen, die wir im Print haben, auch ins Auditive, auch ins Geschriebene, in den Newsletter. Vielleicht bringen wir dort einmal ein Interview unter, das auch im Filmformat gemacht wird oder ein Zoom-Interview mit einer Expertin. Und wir schauen einfach, dass wir auf allen Kanälen unsere Themen, die wir gerne zu den Frauen bringen möchten, kommuniziert werden können.
Sehr innovativ, muss man sagen.
Das an der Zeit. Ich glaube, das ist aktuell einfach auch nötig, um die Frauen zu erreichen.
Mhm. Ein weiteres Thema, wir sitzen ja jetzt in einer Bank und dieser Podcast wird ja auch von einer Bank produziert. Das Finanzthema zieht sich auch bei Welt der Frauen durch, wie ein roter Faden. Man weiß, es ist ein sehr spannendes Thema, dass laut Statistik 80% der privaten Kaufentscheidungen auch von Frauen getroffen werden. In Österreich. Zum Beispiel habt ihr auch einen Artikel gehabt oder habt ihr auch demnächst eine Veranstaltung unter dem Titel Frauen und Geld, zwei, die zusammengehören. Also ja, passend wahrscheinlich habt ihr da auch alles ein bisschen zusammengefasst. Dann kommen bei euch auch Expertinnen und Impulsgeberinnen zu Wort. Können wir da mal vielleicht ein bisschen einen Einblick in eure Themenschwerpunkte, was die Finanzen betrifft, vornehmen?
Also was wir, als ich angetreten bin, sofort als unseren Schwerpunkt ausgekoren haben, waren die Finanzen, weil wir erkannt haben, speziell durch die Covid-Krise haben sich viele alte Muster wieder manifestiert. Die Frauen waren sofort zu Hause am Herd bei den Kindern, die gearbeitet haben, haben das irgendwie nebenbei geschupft. Die nicht arbeiten gehen konnten, kamen in finanzielle Bredouille, haben sich aber das selten kommunizieren getraut zu ihren Freundinnen. Du, das Kaffeehaus, das Einkaufen, das mit dir gemeinsam am Abend zu einem Konzert gehen, das geht sich gerade nicht aus, weil die Zeiten so schwer waren. Wir haben gemerkt, da steckt was. Ja. Und dann kam noch, war noch die Zeit, wo man jetzt gesehen hat, okay, da tut sich auch finanziell was am Finanzmarkt. Die Wirtschaft ist im Umbruch. Und wir haben gemerkt, okay, wer sind die großen Verliererinnen? Das sind die Frauen. Mhm. Nicht nur auf lange Sicht, weil sie meistens in jungen Jahren in Teilzeit sind und dann im Alter ein finanzielles Problem oder Defizit haben, sondern auch, weil Frauen über alles gerne reden. Über das Einkaufen, über was uns gut steht, über soziale Themen, wem geht's gut, wem geht's nicht gut, auf wem sollen wir schauen, um wen sollen wir uns kümmern. Aber wenn es um die Finanzen geht, dann halten sie sich brav an das alte Sprichwort, über Geld spricht man nicht. Da haben wir gesagt, da haken wir ein und werden dieses Thema auch auserkoren zu unserem Hauptthema machen und sagen, wir kommen mit diesem Thema zu den Frauen und sagen, Frauen redet drüber, weil wir müssen da was ändern. Und solange das Umfeld nichts ändert, müssen wir was ändern.
Mhm, und dass auch ein Tabuthema eben angesprochen wird, genau, weil dann nimmt es dem Ganzen einfach die Schärfe.
Genau.
Die Raiffeisenbank, was passt jetzt auch sehr gut, das nächste Thema, hat auch in dem Bankinstitut eine eigene Frauenverantwortliche, sowie natürlich auch Beraterinnen, die gezielt jetzt auf Frauenfinanzierung ausgebildet sind. Als Grund nennt die Bank eben dafür auch die Lebenslinien einer Frau, also die besonders in der Beratung eine entscheidende Rolle auch spielen. Stichwort Karenz, Wiedereinstieg ins Berufsleben, Teilzeit, sowie Frauen und deren spezielle Wünsche in der Vorsorge. Das sind halt einfach ganz speziell auf Frauen abgestimmte Themen. Was halten Sie davon?
Ganz wichtig und unfassbar wichtig und großes Kompliment an die Bank, dass es eine Frauenbeauftragte gibt, weil wir wissen auch, dass sich Frauen sehr gerne von Frauen beraten lassen, die sich gut auskennen. Wir vertrauen uns auch einer Frau mit solchen Themen, die uns vielleicht ein bisschen über unsere persönliche Hürde locken, auch sehr gerne an. Und wir suchen ein kompetentes Gegenüber, das uns auch glaubwürdig versichert, das stimmt jetzt oder das geht mit rechten Dingen zu oder das ist ein sicherer Weg, den du wählst. Und deswegen also wirklich großes Kompliment. Und wir Frauen, wir investieren ja völlig anders, beziehungsweise meistens investieren wir gar nicht. Wir wissen, wir haben eine eigene Befragung gemacht unter unseren Leserinnen und Frauen in ganz Österreich, haben das über soziale Medien, über unsere Newsletter, über alle Kanäle ausgespielt und Frauen jeden Alters haben dort teilgenommen. Und die sind wirklich ganz ehrlich mit uns gewesen und haben gesagt, ja, wir wissen, Teilzeit macht in der Pension ein Problem, aber ich lasse mich trotzdem drauf ein oder ich habe vielleicht gar keine Wahl, weil ich die Kinderbetreuung nicht habe oder ich habe die Unterstützung meines Mannes nicht. Und dann haben wir gesehen, okay, da passiert was. Das Thema ist im Rollen und da müssen wir aufsteigen.
Mhm. Jetzt gab es da, glaube ich, auch vor kurzem genau über dieses Thema ein Gespräch mit der Frauenlandesrätin Christine Haberlander. Wurden da vielleicht über die Maßnahmen diskutiert, Mädchen und Frauen in Bezug auf das Thema Geld zu unterstützen? Vielleicht können Sie uns ein bisschen was verraten, was wird hier von Seiten des Landes gemacht, beziehungsweise auch in Ausblick jetzt gestellt, also in Aussicht gestellt, Stichwort vielleicht jetzt auch Finanzierung in Schulen?
Also grundsätzlich einmal ist unsere Aufgabe als Frauenmagazin, auch Politikerinnen immer wieder in die Verantwortung zu nehmen. Und da meine ich Politiker und Politikerinnen, wenn es darum geht, die Frauen nicht zu vergessen. Wenn wir uns die Budgets in ganz Österreich oder in Oberösterreich anschauen, die wir für viele andere Bereiche lukrieren können, als Land, als Bund, als Bundesland. Und wenn wir dann schauen, welches Budget für Frauen und ihre Belange und ihre Maßnahmen, die sie dringend brauchen, zur Verfügung gestellt werden, dann muss ich sagen, ist es noch immer sehr, sehr traurig im Vergleich einfach, wenn man es direkt nebeneinander stellt. Und unsere Aufgabe ist, dass wir immer wieder Politikerinnen auch oder Frauen, die an Entscheidungshebeln sitzen, auch darauf ansprechen und damit konfrontieren. Und das haben wir auch mit der Landesrätin gemacht. Persönlich war ich sehr begeistert davon, weil ich merke, es ist ja tatsächlich ein Anliegen. Sie will sich wirklich darum bemühen, es ist ja ein großes Anliegen. Sie hat auch kritisiert ganz offen, dass in der Bundesregierung noch immer das Pensionssplitting, also wenn man als Frau die Pensionsansprüche, die der Mann hat, weil er in Vollzeit ist, mit ihm teilt, damit man dann in Pension einmal nicht durch die Finger schaut, im Groben und Kurzen gesagt, dass das noch immer nicht politisch verankert und verpflichtend ist, sondern dass nach wie vor, egal ob Mann oder Frau, zum Partner, zur Partnerin gehen muss und sagen muss, kannst du bitte mit mir deinen Pensionsanspruch teilen? Ich betreue dir zwar deine Kinder, ich gehe in Teilzeit, ich verzichte auf Geld, auf Karriere, auf Möglichkeiten, aber wäre es für dich bitte in Ordnung, mit mir das Geld zu teilen? Und diese Verpflichtung...
Fast darum betteln, ne?
Ganz ja, genau, und das empfinden auch Frauen so. Ich werde doch nicht meinen Mann jetzt fragen, ob er mir Geld gibt von ihm und wie tief muss ich sinken und so weiter. Und ich habe ja Würde und ich habe einen Stolz. Punkt 1, pfeifen wir bitte einmal auf Würde und Stolz, sondern sprechen wir bitte über das Geld. Und Punkt 2 ist, wir brauchen Politikerinnen, die sich dafür einsetzen, dass das verankert wird. Es war nämlich im Regierungsprogramm zum Beispiel das Pensionssplitting drin, aber es ist nach wie vor nicht umgesetzt und da warten noch immer viele Frauen drauf und viele andere Dinge sind schon längst umgesetzt.
Mhm. Wir bleiben jetzt auch beim Thema. Schwerpunkt des Magazins im März ist Feminismus natürlich, jetzt war auch vor 2 Wochen der Weltfrauentag. Übrig geblieben ist leider eine traurige Statistik. 18,8% verdienen Frauen im Schnitt pro Stunde weniger als Männer. Jetzt weiß ich auch, dass im Februar die Frauenministerin Susanne Raab bei euch zu Gast war in der Redaktion. Sind das mitunter auch Themen gewesen, die ihr besprochen habt?
Ja, das haben wir angesprochen. Egal, ob das unserem oder meinem Gegenüber angenehm oder unangenehm ist, das sprechen wir an. Das ist auch unsere Aufgabe, in solche vielleicht, ja, man kann sagen, Wunden die Finger zu legen. Man merkt natürlich bei der Frauenministerin, dass sie sich zwar für die Frauen engagiert und dass sie sich einsetzt und dass sie sich bemüht, aber dass sie genauso an politischen Systemen, wo noch immer sehr viele Männer an den Hebeln der Macht sitzen, durchsetzen muss oder ich sage es einmal ganz frech und direkt, so wie es ist, manchmal auch nicht durchsetzen kann, weil man unterliegt zum einen natürlich politischen Maßstäben und Regeln eines Systems oder eines Clubs, zum anderen unterliegt man den Regeln, die man mit einem Koalitionspartner vereinbart hat, und dann sollte man aber auch noch als Frau ganz tough sein und dazwischen stehen und sagen, Leute, und besonders Jungs, so nicht. Und da hat sie sicher eine riesengroße Herausforderung, die sie da in Zeiten wie diesen zu bestreiten hat, aber trotzdem, wir dürfen sie nicht aus der Verantwortung nehmen, auch als Ministerin. Das Pensionssplitting war zum Beispiel das eines der vielen Themen in der Regierungsvereinbarung drin, und es ist noch immer nicht beschlossene Sache, dass das eine gesetzliche Verankerung bekommt, dass der Partner, der zu Hause bleibt, die Partnerin, die zu Hause bleibt in der Kinderbetreuung, sich um die Care-Arbeit kümmert, einen Anspruch in der Pension hat, damit diese Arbeit zumindest auf eine Art und Weise abgegolten wird. Und da werden wir auch als Welt der Frauen nicht Ruhe geben, bevor solche Dinge wirklich verankert sind und man die Möglichkeit dazu hat. Und man muss sich das anschauen, wie viele Menschen in Österreich leben, und man muss sich anschauen, dass wir im letzten Jahr nur 800 Anträge auf Pensionssplitting hatten. Die einen wissen es nicht, die anderen wissen nicht, wie es geht, und die Dritten trauen sich nicht drüber, weil es eben noch keine Verpflichtung ist. Und da müssen wir dranbleiben, egal wer uns gegenüber sitzt.
Viel Aufklärungsbedarf, ja. Gibt es von Ihrer Seite vielleicht auch noch Forderungen, um die Gehaltsschere in den Griff zu bekommen?
Ja, auf alle Fälle Gehaltstransparenz. Es muss in Firmen darüber gesprochen werden, wer wie viel verdient. Und wenn nicht darüber gesprochen wird, dann müssen wir Frauen das Heft in die Hand nehmen. Zu Hause machen wir es ja auch, das muss man mal wirklich so sagen. Verletzt sich ein Kind, passiert was in der Schule, ist ein Elternsprechtag, kümmern wir uns um unseren Mann, um unseren Partner, um soziale Belange, wie es allen geht und damit es allen gut geht, da sind wir da. Ruft eine Freundin an und sagt, könntest du einen Kuchen backen oder könntest du mein Kind von der Schule abholen, da sind wir da. Aber wenn es darum geht, für unsere eigenen Rechte und Möglichkeiten einzustehen, zum Kollegen zu sagen, tu jetzt einmal Hand aufs Herz, reden wir mal unter vier Ohren. Ich dunk dich beim Chef nicht ein, aber wo bist denn du im Verdienstschema? Und bin ich da ungefähr bei dir oder habe ich da eine Möglichkeit? Und dann kann ich ja trotzdem zum Chef gehen oder zur Chefin und sagen, ich würde gerne nachverhandeln. Ich weiß, dass es Menschen im Unternehmen gibt, die mehr verdienen, und ich würde gerne anschließen. Und das darf man sich trauen. Da kann nichts Schlimmes passieren. Es wird einen niemanden kündigen, weil man um mehr Geld fragt oder weil man seinen Wert besser verkauft. Im Gegenteil, man wird immer wertvoller dadurch.
Genau. Ich darf jetzt den Weg zu einem weiteren, leider sehr ernsten Thema finden. Laut Statistik liegt Österreich bei Frauenmorden, Femiziden über dem EU-Schnitt. Zum einen, warum denken Sie, ist das so? Und gleich auch meine Anschlussfrage: Im Februar, haben wir vorher gerade gesprochen, war eben die Frauenministerin Susanne Raab in der Redaktion. War das auch Thema im Gespräch? Beziehungsweise was sagt denn die Frau Minister dazu, dass wir da so ein schlechtes Zeugnis haben in Österreich?
Na, erstens einmal hat sie es sehr bedauerlich gefunden, und das nimmt sie auch persönlich mit. Das sieht man ihr auch an, und das ist auch glaubwürdig, dass ihr das wehtut, dass immer wieder Frauen in Bedrängnis, in Not oder bis hin zum Tod in Situationen kommen, die wir eigentlich längst nicht mehr haben sollten. Zum anderen merkt man aber auch, und das ist ganz gleich, ob jetzt im Bundesland bei uns die Frauenlandesrätin oder in Österreich die Frauenministerin, das sind Frauen, die nehmen sich darum an, dass das Betreuungs- und das Netzwerksystem für Frauen aufgebaut wird. Das heißt jetzt nicht Kinderbetreuung, sondern Stellen, wo man sich hinwenden kann, wenn man Probleme hat. Und da müssen wir Frauen uns auch ein bisschen einen Ruck geben. Wir dürfen uns auch melden, wenn uns noch niemand bedroht. Wir dürfen uns melden, wenn wir finanzielle Probleme haben. Wir dürfen uns melden, wenn wir nicht wissen, wie wir Kind und Karriere unter einen Hut kriegen. Wir dürfen uns melden, wenn wir merken, der Mann oder der Partner zu Hause unterdrückt mich oder er kontrolliert mich. Aktuell ganz großes Stichwort. Nicht nur Narzissmus, sondern was gerade wesentlich schlimmer gerade noch wird, ist diese Kontrolle von Frauen. Wir sehen das ja auch mit iPhones, Telefonen etc. Man kann mittlerweile jeden so orten.
Tracking.
Genau. Und Tracking ist ein riesengroßes Problem. Viele Männer, die in die Kontrolle oder in die Macht über eine Frau gehen, kontrollieren ihre Frauen. Wo ist sie? Wie lange ist sie dort? Was macht sie dort? Mit wem ist sie dort? Und das ist zunehmend ein Problem. Das hat uns zum Beispiel auch die Frauenlandesrätin bestätigt. Wenn Frauen dann zum Beispiel aus Gewaltbeziehungen flüchten, dann vergessen sie manchmal am Handy diese Tracking-Dinge alle auszuschalten oder wissen gar nicht, was am Handy der Kinder und von ihnen selbst alles installiert ist. Und im Nu könnte dann ein Mann in einem Frauenhaus oder in anderen Beratungszentren stehen, wo man aber vielleicht gerade in einer Schutzsituation ist und sich eigentlich versteckt. Und da sind wir gerade in unserem Zeitalter in völlig neuen Herausforderungen. Also es geht nicht mehr nur um das, er ist handgreiflich geworden, er verfolgt mich, er kontrolliert mich oder sonst irgendetwas. Nein, wir sind in einer kompletten Überwachung, und da geht es auch darum, und da sind wir wieder bei Frauen und Finanzen. je mehr ich meine Finanzen kenne und je mehr ich selbstständig bin rund um meine eigenen Finanzen und auch weiß, was ich habe oder versuche, so schnell wie möglich auch in die eigene Finanzverantwortung zu kommen. Sprich, wenn es meinen Mann einmal nicht mehr gibt, dann bin ich auch möglich, mich finanziell über Wasser zu halten. Desto freier sind wir und desto freier sind wir auch in der Entscheidung zu gehen oder eine Gewaltbeziehung zu verlassen. Und das wissen auch die Frauenministerin, das weiß auch unsere Frauenreferentin in Oberösterreich und dafür setzen sie sich ein. Darum ist Frauen und Finanzen ein großes Thema und darum sind auch diese Beratungsstellen wie Nora, wie das Frauenreferat im Gesamten in Oberösterreich und viele andere Frauenberatungsstellen ganz wichtig, damit Frauen wissen, wenn mir was passiert, ich kann anrufen, ich kann hinkommen, ich kann ins Frauenhaus gehen und ich komme, worunter da ist jemand, der mich beschützt und der für mich da ist. Und in Oberösterreich haben wir so ein Netzwerk. Es ist nur auch wichtig, dass wir das kommunizieren und unter alle Frauen bringen.
Also könnte man sagen, auch die Zauberworte sind aufklären und stärken.
Aufklären, stärken und drüber reden. Und
nicht das mal auch in die Eigenverantwortung dann
gehen. Genau, und nicht aufhören, darüber zu reden. Ich habe mir ja selber, manchmal das Gefühl, jetzt habe ich seit 1,5 Jahren dieses Thema Frauen und Finanzen und Frauen in die Selbstständigkeit und Selbstverantwortung zu bringen. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, so diese Schallplatte zu sein, die in der Dauerschleife läuft. Aber aus dem Marketing wissen wir, erst wenn es uns selber bei den Ohren rauskommt, dann wissen wir haben wahrscheinlich eine Zahl an Frauen erreicht, die es erreichen muss.
Genau. Vom 25.11. jetzt ein anderes Thema. Bis 10. Dezember 2022 lief ja eine UN-Kampagne, also international Orange the World, die auch auf Gewalt gegen Frauen abzielt, also aufmerksam machen soll. In Wales hat sich da jetzt ganz besonders die Frau Magister Karin Hummer rund um ihre Soroptimisten und auch natürlich weitere Frauenservice-Clubs diesem Thema angenommen und hat da auch ein Zeichen in der Stadt gesetzt. Ihr war es sehr wichtig, dieses Thema dieser internationalen Kampagne eben auch nach Wales zu bringen und die Raiffeisenbank hat diese Kampagne unter anderem auch sehr tatkräftig unterstützt. Wie bilanzieren Sie jetzt darüber? Helfen solche Initiativen, das Bewusstsein zu schärfen und Bewusstsein zu schaffen?
Erstens auf alle Fälle und zweitens so wichtig, dass es Frauen und Unternehmen und Wirtschaftstreibende und Banken gibt, die das dann auch nicht nur finanziell unterstützen, sondern helfen, solche Gebäude zu beleuchten etc. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt beleuchten sie wieder ein Haus. Habe ich auch schon gehört, bin tatsächlich vorbeigegangen in der Zeit, in der Gebäude beleuchtet waren und dann hat
ein Mann zum anderen
gesagt, jetzt leuchten sie das schon wieder an, schau dir das an. Ja, weißt du, wieso das ist? Ja, irgendwas mit Gewalt an Frauen. Und ich dachte mir, so salopp das Gespräch war, sie haben es mitbekommen,
worum es geht.
Und darum geht's. Ja. Es sollen Menschen erreicht werden. Und was mir ganz wichtig ist, ist nicht nur, Frauen, ihr habt Anlaufstellen, wenn euch Gewalt passiert, sondern dass wir auch neue Rules, neue Regeln in unserer Gesellschaft festlegen. Echte Männer schlagen nicht. Echte Männer kontrollieren nicht. Echte Männer schauen drauf, dass ihre Frau finanziell frei und unabhängig ist. Echte Männer unterstützen ihre Frau, dass sie nicht durch das Teilzeit-Konzept, in dem sie die gemeinsamen Kinder betreut, irgendwann in der Pension keine Finanzen mehr zur Verfügung hat. Echte Männer kümmern sich drum und das ist völlig egal, ob das der Ehemann, der Partner, der Freund, der Nachbar, der Bruder, der Vater, der Sohn ist, der sich vielleicht um die Mutter umschaut und sagt, Mama, pass ein bisschen auf deine Finanzen, das geht sie sonst nicht aus. Wir brauchen die Männer manchmal auch, um uns diesen Schubs zu geben, so wie sie uns brauchen. Die Welt ist halt einmal ein Miteinander.
Genau. Und Veränderung darf auch da stattfinden.
Ganz genau.
Nicht nur bei uns Frauen.
Ganz genau. Auch, aber Orange the World ist wirklich eine sensationelle Kampagne. Und vor allem, was dieser Kampagne gelungen ist. Und es war fast ein bisschen traurig für mich in Zeiten dieses Lichtsparens und Energiesparens, dass man dann gesagt hat, okay, das macht man nicht mehr oder man reduziert. Man hat erstens diese große Organisation ein bisschen in Bredouille gebracht, weil es ein sehr erfolgreiches System war. Und ich glaube fest daran, dass ein paar Nächte Gebäude in Orange zu beleuchten, um auf so ein Thema aufmerksam zu machen, sagen wir so, es wird nicht diesen energietechnischen Nachteil hervorrufen, wie vielleicht andere große Unternehmen oder weltweite Beleuchtungen oder vielleicht große Konzerne, die darauf keine Rücksicht nehmen. Und deswegen bin ich schon ganz klar dafür, dass wir erstens bei der Orangenbeleuchtung nicht sparen und zweitens, was ja heuer auch im Winter ein Thema war, überhaupt bei der Beleuchtung sparen, weil da sind es wieder die Frauen, die jungen Mädchen, die damit in finsteren Gassen und im Dunkeln in Bedrängnis oder vielleicht in Angstsituationen kommen. Also lassen wir vielleicht dort ein Licht aufgedreht und drehen wir vielleicht irgendwo anders ab.
Am Rande angemerkt vielleicht jetzt auch noch, die Raiffeisenbank Wales hat im Jänner auch ein Projekt des Frauenhaus Wales unterstützt und da gab es auch ganz tiefe Einblicke in die großartige Arbeit, die jetzt so ein Verein leistet auch. Ja, es wurde natürlich auch zum anderen über die akuten Probleme in unserer Gesellschaft gesprochen. Wenn wir jetzt über solche Vereine sprechen, werden Ihrer Meinung nach solche Vereine nach von der Öffentlichkeit jetzt ausreichend unterstützt oder ist da auch noch Luft nach oben?
Oh, da ist noch viel Luft nach oben, ganz viel Luft nach oben. Einerseits einmal darauf aufmerksam zu machen, weil immer wenn man von Frauenhaus spricht, ist das ja was, das greift man nicht gern an. Was ist denn das? Was passiert denn dort eigentlich? Was ist hinter diesen Mauern? Wo ist das? Das Frauenhaus braucht ja einen gewissen Schutz, auch versteckt zu sein, um für Frauen eine schützende Anlaufstelle zu sein. Andererseits sollte es aber sichtbar sein, um auch Spenden zu lukrieren, um auch Gelder zu lukrieren, die dringend gebraucht werden. Ein schwieriger Balanceakt für die Institution einmal selbst. Und zum anderen habe ich im letzten Jahr eine Charity-Aktion unterstützen dürfen, die zugunsten von Frauenhäusern war. Und da waren tatsächlich auch gut gebildete Männer, die an diesem Abend zum ersten Mal gehört haben, warum Frauen in Frauenhäuser müssen und warum wir sie so dringend brauchen, weil sie einfach aus einem guten familiären System heraus oder einer guten Sozialisation heraus gar nicht damit konfrontiert waren, dass es überhaupt Frauen gibt, die solche Herausforderungen zu stemmen haben. Und solange das ist, so ist, dass Männer, Frauen, Menschen nicht wissen, was das Frauenhaus leistet oder warum man das braucht, ist es ganz wichtig, dass wir es umso mehr unterstützen und alles, was man irgendwo an Möglichkeiten hat, nämlich auch sie finanziell zu unterstützen. Dort sind dann eh Fachleute, aber das Finanzielle dorthin zu tragen, damit die arbeiten können, ist ein ganz wichtiger Schlüssel.
Sehr gut, danke schön. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen über Feminismus, über uns Frauen, alles, was ganz, ganz, ganz wichtig ist und natürlich auch über Welt der Frauen. Aber jetzt hätte ich natürlich in unserem Wordrap, den wir immer abschließend machen, ein paar persönliche Fragen.
Ich bin gespannt.
Ja, genau. Als kleines Mädchen wollte ich ... werden vom Beruf.
Ich wollte anfangs Balletttänzerin werden. Später ganz kurz einmal Physiotherapeutin, aber Gott sei Dank bin ich schon in Teenagerjahren draufgekommen, dass Journalistin das Richtige für mich ist.
Auf eine einsame Insel würde ich folgende drei Dinge mitnehmen.
Nachdem meine Familie aus drei weiteren Mitgliedern besteht, erfüllt sich diese Aufgabe oder diese Frage ganz von selbst. Das wäre mein Mann und meine beiden Kinder.
Ich bin gerne Frau, weil...
Oh, wie lange haben wir Zeit?
Also wir haben genug Zeit.
Ich bin unfassbar gerne Frau, vor allem, weil wir in Zeiten wie diesen als Frauen selbstbewusst sein dürfen und trotzdem blonde, lange Haare tragen dürfen und hohe Absätze und rote Fingernägel. Und weil roter Lippenstift nicht unseren IQ reduziert und weil uns eine pinke oder rote Jacke nicht als Weibchen herabdeklariert. Wir dürfen stark sein, wir dürfen mutig sein und wir dürfen aber trotzdem, und das ist mir so wichtig, nicht die besseren Männer sein, sondern wir dürfen uns trotzdem unserer Sensibilität, unserer Emotionalität, unserem Gefühlsleben und unserer sozialen Stärke, die wir haben, die Empathie, die so viele Frauen in sich tragen, das dürfen wir trotzdem leben und wir dürfen trotzdem stark sein. Und wenn wir das erkannt haben, ist das Leben so viel schöner und wertvoller als Frau. Und deshalb bin ich wirklich sehr, sehr gerne eine Frau.
Ein wunderschöner Zugang. Sehr gut, das gefällt mir. Mein Herzensprojekt ist?
Mein Herzensprojekt ist wirklich aktuell Welt der Frauen mit all den Themen. Und das ist wirklich auch, also wenn ich einen Job oder einen Beruf mache, wer mich kennt, weiß das, dann mache ich ihn voll und ganz. Und Welt der Frauen ist mein Herzensprojekt mit all seinen Themen, die es in sich birgt und mit sich trägt. Da geht es um Frauen und Finanzen, da geht es um Frauen, Gewalt an Frauen, die wir reduzieren wollen oder die wir zumindest ins Gespräch führen wollen. Da geht es um Frauen zu emanzipieren und sich auch vor dem Wort Feministin nicht zu fürchten. Ich muss immer wieder lachen, dass es noch immer ein Schimpfwort ist, weil Menschen einfach nicht besser wissen, was es heißt, ja. Und ich mag es auch sehr gerne, neue Worte zu prägen und unter die Menschen zu bringen, wenn es darum geht, um die Gleichbehandlung von Mann und Frau, weil es geht eigentlich gar nicht um die Gleichstellung, sondern es geht um eine Geschlechtergerechtigkeit und solche Dinge auch unter die Menschen zu bringen. Gendermedizin, dass wir Frauen völlig andere medizinische Versorgung brauchen, auf uns zugeschneidert, maßgeschneidert, auf unsere Größe, auf unseren hormonellen Körperstatus, dass bei uns ein Medikament anders wirkt als bei einem 80 Kilo schweren Mann. Solche Dinge, da geht es nicht um das Gleiche zu erhalten, sondern etwas anderes zu erhalten, weil man weiß, dass das weibliche Geschlecht andere Dinge braucht. Das heißt, Geschlechtergerechtigkeit ist ein großes Thema für mich. Und was mir auch immer wichtig ist, bei allem Stärken der Frauen, mir geht es um ein großes Miteinander. Dass die Männer verstehen, Frauen zu stärken, schwächt nicht die Männer. Und dass die Frauen verstehen, für ihre Rechte oder Möglichkeiten oder Wege oder für ihren Willen oder Wunsch einzustehen, heißt nicht, dass sie später irgendwer nicht lieb hat.
Das wäre jetzt tatsächlich gleich meine nächste Frage erübrigt. Was bedeutet Feminismus für mich? Hast du schon sehr schön ausgeführt. Familie bedeutet für mich?
Heimkommen, ankommen, zur Ruhe kommen und die Haustür schließen und die laute Welt mit vielen Menschen, bei denen ich zwar sehr gerne bin, immer wieder auch ein paar Stunden hinter mir zu lassen und mich voll und ganz auf meine Familie einzulassen.
Derzeit lese ich
3 Bücher gleichzeitig, wie immer. Zum einen ist es ein Buch über Sichtbarkeit von Frauen, weil das für mich ein großes Thema ist. Zum anderen ist es ein englischsprachiges Buch, dessen Titel mir momentan natürlich nicht einfällt, wo es darum geht, dass Frauen schon aus der Erwartungshaltung, dass sie eine Frau sind, anders behandelt werden und wie das wissenschaftlich über die Jahrzehnte untersucht wurde. Und im dritten Buch, ja, ich bin vielleicht ein bisschen frauenlastig, das dritte Buch ist ein Buch eines Arztes, der in Afrika viele Jahre Frauen behandelt hat nach Vergewaltigungen, nach Schwangerschaften, nach Genitalverstümmelung und der darüber schreibt, Die Stärke der Frauen heißt das Buch. Mhm. Das muss ich aber immer wieder mal weglegen, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Starker Tobak.
Ja, genau. Aber gleichzeitig weiß ich, das will ich fertig lesen, weil das Buch macht was mit mir und ich mag Bücher, die was machen mit mir.
Sehr schön. Ich danke vielmals für dieses aufschlussreiche, spannende, sehr, sehr nette Gespräch. Sabine Grumberger, Chefredakteurin von Welt der Frauen. Wenn Sie vielen mehr Dank. Wissen möchten, dann schauen wir wohin. Homepage?
Jederzeit sehr gerne auf die Webseite von Welt der Frauen oder auf meine private, persönliche. Und was mir natürlich sehr, sehr wichtig ist, rund um Sichtbarkeit von Frauen, auch ich versuche sichtbar zu sein in sozialen Medien. Und alle Frauen oder Männer, die auch dieses Thema interessiert, die freue ich mich sehr, wenn sie sich mit mir einfach vernetzen, weil ich glaube fest daran, dass wir gemeinsam ganz viel schaffen können.
Dankeschön und toi, toi, toi. Wir drücken natürlich alle Daumen, die wir haben, um diese ganzen Vorhaben umzusetzen und weiterhin auf Schiene zu bringen.
Vielen Dank für die wunderschönen und guten Fragen.
Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht wollen Sie sich gleich vormerken, die nächste Folge kommt am 21. April. Da haben wir dann Wolfgang Fasching zu Gast, der über seine sportlichen Highlights berichten wird und uns auch Tipps und Anleitungen für Motivation und Willenskraft im Alltag geben wird. Wird auch wieder eine ganz spannende Folge werden. Meine Stimme hat durchgehalten, ich bin froh. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben und wir freuen uns, wenn Sie dann am 21. April wieder mit dabei sind. Dankeschön, auf Wiedersehen oder Wiederhören.
Wir Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.